Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon vom 8. Juli 2013 zum Thema Auf der Suche nach der zweiten Erde, die Entstehung von Planetenatmosphären. Zu Gast ist Helmut Lammer, Geophysiker im Institut für Weltraumforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Gastgeber ist Markus Sonnleitner.
Herzlich willkommen hier im Kepler Salon, herzlich willkommen hier am Montag. Ein trotz des schönen Wetters und Urlaubszeit sehr gut besuchter Kepler Salon. Das wird sicher am Thema und am Vortragenden liegen. Wir beschäftigen sich heute wieder mit einem astronomischen Thema, und zwar auf der Suche nach der zweiten Erde, die Entstehung von Planetenatmosphären. Wir hatten vor kurzem einen Salon, der sich mit Exoplaneten beschäftigt hat. Wir gehen heute weiter mit diesem Thema und ich begrüße recht herzlich Herrn Dr. Helmut Lammer. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Bevor ich zum Vortragenden und zum Inhalt komme, noch ein paar organisatorische Hinweise. Sie kennen das Format. Wir werden nun im Anschluss einen ungefähr halbstündigen Vortrag hören. Im Anschluss daran sind Sie eingeladen, Fragen zu stellen. Das Thema steht zur Diskussion. Das wird bis ungefähr 21 Uhr dauern. Der Salon selbst ist bis um 22 Uhr geöffnet. Das heißt, Sie sind herzlich eingeladen, noch etwas zu verweilen. Der Abend wird aufgezeichnet. Die Audiodatei wird in den nächsten Tagen auf der Homepage zum Download verfügbar sein. Aus diesem Grund auch die Bitte, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie ein Statement abgeben wollen, geben Sie uns ein Zeichen. Sie erhalten ein Mikrofon und damit ist sichergestellt, dass auch die heute nicht Anwesenden Ihre Frage, Ihr Kommentar hören können. Soweit zum Ablauf des heutigen Abends. Unser Gast, Helmut Lammer, ist Forscher am Institut für Weltraumforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Graz. Nach dem Studium der Astronomie, Meteorologie und Geophysik begann er am Institut für Weltraumforschung zu arbeiten, mit den Forschungsschwerpunkten die Entstehung und Entwicklung von Planetenatmosphären, insbesondere auch der extrasolaren Planeten, und welche Konsequenzen sich daraus für die Entstehung von Leben auf diesem Planeten ergeben. Und ich denke, das sind ganz spannende Themen, die wir heute sicher auch streifen werden. Die Forschung, vor allem bezüglich extrasolarer Planeten, war in den letzten 15, 20 Jahren sicher eine der ganz großen Forschungsrichtungen in der Astronomie,
ja.
mit großem Einsatz und auch sehr beeindruckenden Erfolgen. In den 90er Jahren hat man die ersten Planeten gefunden. Mittlerweile gibt es mehrere hunderte bestätigte.
1000, schätze ich schon in der Gegend.
1000. Und damit zusammenhängend auch die Frage, ist es möglich, dass es auf einem dieser Planeten Leben, in welcher Form auch immer, gibt, beschäftigt auch Nichtwissenschaftler. Und zu dem Thema Planetenatmosphären und dem Zusammenhängenden bitte ich Sie nun um Ihre Ausführungen.
Ja, danke auch, dass ich eingeladen wurde, um Ihnen vielleicht einen kleinen Überblick zu geben. Jetzt in einer halben Stunde, 40 Minuten versuche ich Sie jetzt kurz mal von der Entstehung der Erde, Venus, Mars, aber generell Planeten durchzuführen, sage ich mal, und möchte Ihnen auch näher bringen, was wir davon lernen jetzt, wo wir ja viele, wie schon erwähnt wurde, exosolare Planeten entdeckt wurden. Und da spreche ich jetzt nicht nur, wenn wir sagen 1000 herum sind die meisten von denen, oder es werden ein Großteil Gasplaneten wie Jupiter oder Saturn, aber in den letzten, sage ich mal, 3 Jahren herum haben verschiedene Projekte auch vom Boden aus, Teleskope werden immer besser, aber auch Weltraumprojekte eben wie das europäische COROT-Projekt und Kepler, das ja auch sehr gut Kepler Salon in dem Sinn passt, von der NASA, kleinere Planeten entdeckt, die man als sogenannte Supererden bezeichnet, weil sie ein bisschen größer sind und schwerer sind als wie die Erde, aber im Prinzip keine Gasplaneten mehr sind. Und diejenigen unter Ihnen, die vielleicht so die Pressemeldungen des letzten Jahres verfolgt haben oder amateurastronomisch vielleicht sich interessieren, werden wissen, dass man davon ausgeht, dass wahrscheinlich Millionen Planeten existieren, die man jetzt so erdähnlich, ein bisschen größer, wie auch immer, bezeichnen kann. Also rein nur in dem Teil der Galaxis, wo man Beobachtungen machen kann. Und die Frage wurde schon angestellt natürlich, alle diese Weltraumprogramme haben ein Ziel. Also man möchte natürlich verstehen zuerst mal, wie das Sonnensystem entstanden ist. A, ist unser Sonnensystem jetzt, sage ich mal, die Norm oder ist es eher eine Anomalie in dem Fall? Das weiß man natürlich nur, wenn man viele andere Systeme als Vergleich untersuchen kann. Und ein großes Ziel natürlich ist, weil wir schon gesagt haben, es gibt Millionen und viele Milliarden im Universum natürlich Planeten, die Größen haben, Massen aufweisen, vielleicht wie die Erde. Ist es dann so, wenn diese Planeten sich in der richtigen Entfernung zur Sonne befinden, also in dieser habitablen Zone, dass die auch vielleicht Leben hervorgebracht haben? Und deshalb sind so diese ganzen Weltraumprojekte so jetzt auf, kann man sagen, man sucht jetzt mal Systeme, dann möchte man in den nächsten 10 Jahren alle Planeten entdecken, die man beobachten kann, sage ich jetzt mal. Es müssen Planeten sein, die zum Beispiel einen Transit um ihren Stern machen, damit ich danach mit irgendeinem anderen Teleskop spektroskopisch vielleicht diese Atmosphären von solchen Planeten untersuchen kann. Das heißt, man möchte die alle aufspüren und dann halt in Folge die, sag mal, Perlen darunter genauer anschauen. Und der Vortrag jetzt wird Ihnen einige, ich gehe davon aus, viele Neuigkeiten übermitteln, hoffe ich, dass ich das kann, weil ich selbst beschäftige mich eben mit der Evolution von Planetenatmosphären und das hat natürlich in dem nicht so weiten Sinne auch eine Implikation für Habitabilität, weil bevor wir noch exosolare Planeten gekannt haben, haben wir einfach uns Untersuchungen gemacht, Messungen auch mit Raumsonden, Venus, Mars. Die Planeten sind nicht so wirklich weit weg von der Erde, aber komplett anders. Venus ist eigentlich wie ein Zwillingsplanet, gleich groß fast, gleich schwer und hat aber eine Kohlendioxidatmosphäre, hat 700 Grad Oberflächentemperatur, ist quasi die Hölle zur Erde, wenn man sie als so Art paradiesisch bezeichnen, ist zwar auch mit Anführungszeichen zu betrachten vielleicht, aber im Vergleich ist es doch also wirklich ein Planet, der, wie wir wissen, Leben zumindest, die frühesten Spuren sind ungefähr 3,8 Milliarden Jahre alt, also Mikroorganismen und dann höheres Leben sich dabei entwickelt hat, dass wir eben dort sitzen können und uns Gedanken machen können. Das ist die Frage, wie häufig passiert das? Und da ist ein Schwerpunkt, muss man sich vorstellen, immer wenn Sie jetzt da zum Beispiel die Planeten betrachten heute. Die Erde heute ist 4,5 Milliarden Jahre alt, also wie die Sonne. Und Sie können nur verstehen, wie die Erde sich entwickelt hat, wenn Sie auch verstehen, wie die Sonne sich entwickelt hat. Weil das, was wir jetzt betrachten, das ist ein winziges Fenster in der Zeit. Und es gibt mittlerweile viele Daten von Satelliten, die sonnenähnliche Sterne untersuchen, also Strahlung von sonnenähnlichen Sternen, die viel jünger sind wie die Sonne. Und da weiß man, da kann man rekonstruieren, wie die Strahlung dieser Sterne sich verhalten hat. Und da kann man daraus weiß man, dass die junge Sonne vor, sag mal, 3,5 Milliarden Jahre und 4 Milliarden Jahre und davor um eine große Anzahl an, also viel aktiver war wie heute. Und da stellt sich die Frage, was passiert von Planeten wie die Erde, wenn wir sitzen jetzt da, haben wir Stickstoff, Sauerstoffatmosphäre, ein paar Oberflächendruck, schön Wasser ist flüssig da, aber was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel die Erde mit der Strahlung von einem Stern oder sich quasi, die Strahlung sich so verhält wie die der Sonne vor 4 Milliarden Jahre auf diese Atmosphäre. Was passiert dann? Und das haben wir uns zum Beispiel angeschaut und einen kleinen Überblick, werde Ihnen, wenn es kleine Zahlen sind, werde ich Ihnen das Wesentliche schnell sagen. Sie wissen, also Sonne oder Sterne, die haben ein Strahlungsspektrum. Sichtbares Licht, Radiowellen und so weiter kommen an die Oberfläche. Aber kurzwellige Strahlung wie extreme ultraviolette Strahlung, also deshalb Ozonloch ist generell ein Begriff, oder wenn sie sich in die Sonne legen, werden sie aufgebrannt, wenn es ist, das ist UVC, und dann gibt es noch kürzere Wellenlängen, die werden zum Glück in der oberen Atmosphäre, also so ab 100 Kilometer von der Oberfläche entfernt, absorbiert. Und das sind jetzt extrem ultraviolette Strahlung und Röntgenstrahlen. Und diese Strahlen werden da absorbiert, und man sieht bei diesen bei dem färbigen Plot sehen Sie so eine Linie, die so schlangenartig geht. Und das ist eigentlich das Temperaturprofil der Erdatmosphäre. Und Sie sehen in dem oberen Bereich wieder einen Anstieg, also wo diese Satelliten sind. Und da aufgrund der Absorption von dieser Strahlung werden diese Atmosphäre dort aufgeheizt. Und wenn man jetzt sich drunter ist, in der Tabelle zusammengefasst sind einige Messungen von jungen sonnenähnlichen Sternen, und das kann man als Analogie zur Sonnenentwicklung betrachten. Und da sehen Sie, dass die Sonne, und auch zu dem Zeitpunkt sind alle Planeten schon da gewesen, also vor 4,2 Milliarden Jahren war das bis zu einem Faktor 100 höher. Und wir haben uns angeschaut zum Beispiel, was passiert, also Computermodelle entwickelt und diese Strahlung auf unsere Erdatmosphäre losgelassen, so gesehen, um zu sehen, was passiert. Ich zeige Ihnen dann gleich kurz, und es schaut nicht so gut aus. Das heißt aber, wir sitzen da, es gibt uns einen Hinweis, dass die Atmosphäre wahrscheinlich sehr viel anders war in diesem Zeitraum. Und ganz oben, da auf dem rechts oben, ist nochmal so eine Figur, die zeigt an, wenn wir jetzt generell unser Universum betrachten und exosolare Planeten, haben wir ja auch Sterne, die sind nicht so gleich groß wie unsere Sonne. Es gibt viele Sterne, die sind kleiner wie die Sonne, aber blöderweise in dem Fall zu sagen, sind je kleiner diese Sterne sind, je länger sind sie aktiv in diesem Röntgenstrahlen- und extrem ultravioletten Strahlungsbereich. Das heißt, wenn Sie sich jetzt vorstellen, wenn Sie die Erde entwickelt hat bei unserer Sonne und Sie würden die Erde dort reinsetzen in die entsprechende habitable Zone, was die Entfernung mehr oder weniger nur ist, richtige Entfernung von dem Stern, dass Wasser flüssig existieren kann dort, dann würde das bedeuten, dass diese Erde dort bei diesem Stern vielleicht 1 Milliarde Jahre länger bestrahlt wurde, mit einem Faktor, sagen wir mal 50 oder was höher in diesem extrem ultravioletten Strahlungsbereich, als wie jetzt die Erde bei der Sonne. Und die Auswirkungen kann ich Ihnen da ganz kurz, ist nur illustriert, keine Angst, diese paar Formeln, die sehen Sie nicht so genau, was passiert ist, wenn man, das haben wir uns angeschaut, wenn man jetzt zum Beispiel den Verlauf, die Strahlung um ein Fünffaches erhöht, das würde die Sonne vor 3,5 Milliarden Jahren entsprechen, dann wird dann viel mehr absorbiert in dieser oberen Atmosphäre, wenn die Atmosphäre gleich zusammengesetzt ist. Das hängt vom Gastyp ab. Und dann würde dort die Temperatur ansteigen auf mehrere tausend Grad oder Kelvin in dem Fall, und die Atmosphäre würde nicht mehr hydrostatisch sein, also sie würde nicht mehr statisch mehr oder weniger sein, sondern sie würde sich so aufheizen, dass sie dann quasi nach oben in den Weltraum zum Wegfließen beginnt. Und im Prinzip, wenn man hier, das ist auch so eine Arbeit von ihren Kollegen, sieht man da diese Kurven, das sind, ich sag mal, ein EUV. Das ist so ganz das untere, die untere durchgezogene Kurve, die ist jetzt so quasi endet wo bei 500 Kilometer. Das ist jetzt der Bereich, wo bei der Erde die Atmosphäre aufhört, kann man sagen, ja. Wenn das aber bestrahlt wird auf 10-fach, 20-fach, das würde so die Sonne vor 4 Milliarden Jahre herum entsprechen, geht es sogar, die Atmosphäre heizt sich auf und sie würde wegfließen. Und würde, das Erdmagnetfeld kann sie gar nicht mehr schützen, es fließt drüber hinweg. Und ganz kurz nur dazu zu sagen, wir haben festgestellt, innerhalb von 5-6 Millionen Jahren wird diese Atmosphäre, die wir haben, weg. Und interessanterweise gibt es aber keine Hinweise, Da kann man Isotopen, wenn das Gas von unserem Stickstoff hier anschauen. Und wenn jetzt die Frühatmosphäre, sagen wir, was ich, 50 Bar Druck gehabt hätte, wer weiß, ne, könnte man sagen, und es ist weggegangen, dann würde man das in Isotopen feststellen. Das heißt, es gibt immer, das Stickstoff hat zum Beispiel Stickstoff 14, 15 und es ist immer so, dass das leichtere Gas natürlich eher weggeht und man würde dann eine Anreicherung von schweren Gas haben, von Stickstoff in dem Fall, das hat man aber nicht. Es ist wie ähnlich wie in der Sonne, also so quasi in dem Urnebel. Also ein Hinweis ist, dass die Atmosphäre, die wir haben, im Prinzip nicht wirklich dramatische Auswirkungen hinter sich hat. Ja, was sagt uns das? Ganz einfach, die Atmosphäre kann nicht so beschaffen gewesen sein, wie sie heute ist. Sonst wäre sie nicht da und wir wären nicht da. Das heißt aber jetzt, um das parallel zu ziehen, hätten wir eine Erde um einen M-Stern, das sind diese Zwergsterne, wäre wahrscheinlich denn seine Atmosphäre nach, vielleicht wäre auch Leben entstanden, aber danach wäre die Atmosphäre weg gewesen, relativ bald, und ja, also höheres Leben wäre auf so einem Planeten sehr unwahrscheinlich dann, hätte sich wahrscheinlich unwahrscheinlich entwickelt, und Wasser vielleicht wäre auch nicht mehr flüssig, sie hätten vielleicht einen größeren Mars-ähnlichen Körper. Was wir auch festgestellt haben, ist zum Beispiel im Vergleich zur Venus, die hat eine CO2-Atmosphäre, also Kohlendioxid, wenn die bestrahlt würde mit derselben Strahlung, würde sich die Atmosphäre nicht so ausdehnen, weil Kohlendioxid ein Großteil dieser, es ist ein Treibhausgas, wie Sie wissen, aber wenn es ein Treibhausgas ist, für die Strahlung nicht entweichen lässt, wird auch ein Großteil dieser einfallenden extrem ultravioletten Strahlung wieder in den Weltraum abgeleitet und nicht in Wärme umgesetzt. Also in dem Sinn ist es für die Frühatmosphäre gut, weil es quasi sie oben kühlt und drunter ist es ein Treibhausgas, was für die Erde auch nicht so schlecht gewesen sein muss, weil die Gesamtleuchtkraft der jungen Sonne schwächer war als heute. Also die entwickelt sich auch und nach dem Sonnen, also so Standard-Sternmodellen, die Gesamtleuchtkraft in der Frühzeit schwächer. Die kurzen Wellenlängen sind viel aktiver, aber die Gesamt, diese Sonnenkonstante, wenn man sagt Watt pro Quadratmeter Ausfluss, ist schwächer. Und dafür brauchen sie einen Treibhauseffekt, damit sie das Wasser flüssig haben können. Also wir gehen davon aus, dass die Erde in der Frühphase zuerst mal auch viel mehr CO2, also Kohlendioxid in der Atmosphäre hatte. Ich werde jetzt dann, eigentlich gehe ich jetzt komplett zum Anfang zurück und möchte Sie jetzt vom Beginn, nachdem Planeten entstanden sind, bis zur Gegenwart, sage ich mal, kurz so eine kleine Exkursion durchmachen. Was wir jetzt auch wissen, sind Dinge, die vor 20 Jahren zum Teil noch unbekannt waren. Bei der Figur links oben, wenn ein Stern entsteht, haben sie eine Gas- und eine Staubnebel, eine Hülle. Und das Gas besteht zum Großteil aus Wasserstoff, Helium und so wie die Sonne oder auch diese Gasplaneten. Und dann ist die Frage, in diesem Gas ist auch Staub und Gesteine und die kollidieren und ziehen sich dann an gravitativ und so wachsen Planeten heran. Und solange diese Planeten sich in einer Gashülle, in so einer Gashülle bilden, haben sie natürlich Schwerkraft und können auch Gas anziehen im Prinzip. Und das ist eben ein Punkt, wo wir wissen, okay, in unserem Sonnensystem, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, die haben Gashüllen herum, sogenannte Gasplaneten, die müssen sehr schnell entstanden sein, solange der Nebel noch da ist. Interessanterweise, die Erde, Venus haben das nicht. Leute haben gedacht, gehe ich dann kurz ein, ja, die sind halt so klein, die haben das ganze Gas gleich wieder verloren und Jupiter, Saturn, die haben einen großen Kern, zehnmal so schwer wie die Erde und danach beginnt sich Wasserstoff anzusammeln und das heißt, der Kern ist aber innerhalb von einer kurzen Zeit entstanden, weil wir wissen heute, und das zeigt die Figur links oben, bei Beobachtungen von solchen jungen Systemen, dass diese Gasscheiben bestenfalls 10 Millionen Jahre existieren. Dann sind sie weg. Das heißt, Jupiter, Saturn, die sind alle sehr schnell entstanden. Der Grund ist der, warum das weg ist. Das zeigt die Figur darunter. Ist auch längerwelliges UV und extreme UV. Das ist in diesen ersten 10 Millionen Jahren, kann man vergleichen. Ich schaue an, okay, ich sehe Gas bei ganz jungen Sternen, nachdem sie eben älter wie 10 Millionen Jahre alt sind, ist nichts mehr da. Dann schaue ich an, wie aktiv sind diese Sterne, und man sieht, diese Sterne sind extrem aktiv. Das heißt, sie haben in dem Zeitraum extreme Strahlungsausbrüche, die dieses Gas innerhalb von diesen paar Millionen Jahren in den Weltraum wegblasen, kann man sagen. Und dann bleiben die Planeten drinnen über, und die, je nach Masse ihres Kerns, können sie natürlich Gas ansammeln. Und das geht dann danach, wird dann halt, ist der Nebel weg, dann ist der Planet da und wird dann im Prinzip halt wieder von der Strahlung, die dann aber nicht mehr so extrem ist, aber noch immer, sage ich mal, am Faktor 100 stärker ist, wie die heutige Sonne hat, im Prinzip halt dann auch wieder bestrahlt. Und da stellt sich die Frage, geht das Gas jetzt weg oder nicht? Bei Jupiter, Saturn wissen wir, ist es nicht weggegangen, aber die sind auch sehr weit weg von der Sonne. Aber bei Planeten, die näher sind, ist es natürlich, die Strahlung nimmt ja mit der Distanz zum Quadrat ab. Das heißt, wenn der Planet näher ist, ist die Strahlung höher und extremer. Hier habe ich zusammengefasst auf dem linken Teil dieser Folie die Entstehungsszenarien von Atmosphären. Die erste haben wir jetzt ausführlich besprochen. Also Planeten bilden sich halt, je nachdem, wenn sie schnell genug eine bestimmte Masse haben, das Gas noch da ist, dann sammeln sie Gas von diesem Nebel an und dann werden sie halt entlassen, wenn in dem Vakuum, sage ich mal, wenn das umliegende Gas weg ist. Die nächste Sache ist das, da sieht man diesen färbigen Plot rechts, sind so lauter Punkte, ja, und das ist nichts anderes als wie jetzt Protoplaneten, sogenannte Planetesimale, so asteroidenähnliches Zeugs, Kometare, Dinger, die kollidieren und im Laufe von, sag mal, auch je nachdem, mehreren Millionen bis zu 50, 60 Millionen Jahren kollidieren die und entstehen die Planeten auch. Ne? Das heißt, sie haben zuerst mal diese Riesen, also zuerst bei uns zumindest sind Jupiter-Saturn-Kerne entstanden, die haben dann diese Wasserstoffhüllen angesammelt. Danach, die Erde war da zu dem Zeitpunkt, je nachdem, vielleicht hat sie auch schon ihre Masse gehabt oder eben noch nicht. Danach, nachdem der Nebel weg ist, können natürlich noch immer in dem System dann so Planetesimale sein, die kollidieren und dann quasi einen Planeten bilden. Aber das Ganze spielt sich so in 50 Millionen Jahren ab. Längste Zeit, bestenfalls 100. Und dann ist nichts mehr da, außer sowas halt Asteroiden oder so, kann es immer noch was geben, aber im Prinzip haben sie Planeten und das System ist frei dann. Und wenn sich jetzt natürlich solche Trümmer zusammenballen, sage ich mal, und Planeten bilden, dann haben die auch einen Wassergehalt, weil es ist nicht so, dass das alles statisch ist. Es können feuchte Körper von außen, also von äußeren Systemen nach innen kommen, die kollidieren mit einem trockenen. In Summe haben sie dann einen Körper, der quasi auch einen Wassergehalt hat, der Gase beinhaltet, und durch diese Impacts haben die natürlich auch riesige, sag ich mal, Wärme an ihrem Mantel und Oberfläche, so dass sie schmelzen können und einen Magma-Ozean bilden. Und auch sehr viel radioaktiven Zerfall von Isotopen hat man da. Und diese Magma-Ozeane werden dann natürlich mal kühlen ab, werden dann fest, wenn es keine weiteren Impacts mehr gibt. Und in dem Prozess wird wiederum dann Gas in die Umgebung rausgeschossen, kann man sagen. Also man nennt es katastrophische Ausgasung. Das sind keine Vulkane, sondern der ganze Planet entgast volatiles Material wie Wasserdampf. Und zwar riesige Summen. Und aus denen könnten sich später die Ozeane bilden. Ich werde dann kurz auf das bei der Erde zum Beispiel eingehen. Es kann 500 Bar Wasserdampf sein und Kohlendioxid 100 Bar und so weiter. Und aus dem natürlich, das kühlt dann wieder ab und kann kondensieren. Wasser könnte ausregnen, wenn der Planet in der richtigen Entfernung ist, und kann einen Ozean bilden. Aber natürlich muss man immer sagen, alle diese Planeten und ihre Atmosphären sind immer dieser extremen jungen Sonne ausgesetzt. Und da ist die Frage, wie viel von dem Gas kann in den Weltraum entfliehen? Ist es langsamer, als wie das es vorher kondensiert und alles diese Dinge. Und dann gibt's noch sogenannte Sekundäratmosphären. Das sind dann das Gas, das über Vulkane zum Beispiel über Millionen und hunderte Millionen Jahre rauskommt. Das ist nicht mehr so viel, aber es kommt natürlich auch was raus und sie haben auch noch Impacts trotzdem, also Kometen und Asteroiden, die können einstürzen und können ihnen auch Gase bringen. Zum Beispiel gibt es ja dieses auf Englisch Late Heavy Bombardment, also gibt es Hinweise, dass die Planeten nochmal große Mengen an Kometenmaterie und so weiter bekommen haben. So 3,8 Milliarden Jahre in der Vergangenheit ungefähr. Und in so einem Fall kann es sein, dass da nochmal natürlich auch Gas angeliefert wurde. Es gibt Leute, die sogar meinen, unsere ganze Atmosphäre kam damals und davor, das was davor war, das ist eine andere Geschichte. Das sind alles Aspekte, die man nicht ganz unter den Tisch kehren kann noch.
Entschuldigung, ich habe kurz eine verschiedene Frage. Ja. Die Gase, von denen wir jetzt sprechen, die Atmosphäre ist noch nicht vergleichbar mit der jetzigen Atmosphäre.
Das heißt, genau, das ist zwar noch vielleicht da, aber sehr gering um den Kern irgendwo. Sie haben drüber riesige Wasserdampfhüllen und auch Wasser oder Wasserstoffhüllen, je nachdem eben. Und genau, und das, was wir jetzt da haben, das ist wahrscheinlich schon da, aber Stickstoff ist viel schwerer wie Wasserstoff. Also sie haben so die Oberfläche vom Planeten, dann haben sie eben Stickstoff, Kohlendioxid und drüber haben sie diese leichten Gase, Wasserstoff und so weiter. Und jetzt muss man aber den wegbekommen oder was passiert da, weil sonst schaut es ja wieder anders aus. Ne? Und das im Prinzip, glaubt man eben, hängt dazu mit zusammen, eben auch aufgrund der jungen Sonne. Ich habe nur kurz, damit Sie sehen, wie diese Gebiete, das kann man jetzt nicht lesen, aber ich sage es Ihnen ganz schnell. War sich das Problem rasch bewusst, dass zum Beispiel, wenn Sie eine Erde haben, also die Erde sich entwickelt hätte in diesem Gasnebel, dann würde sie aufgrund ihrer Schwerkraft Wasserstoff von dem Nebel anziehen, der ungefähr so das 500-fache von dem Wasserstoff, den man in einem Erdozean hat, entsprechen würde. Also es ist eine Riesenmenge, man rechnet ein Erdozean-äquivalente Mengen. Und jetzt hat man das Problem, ja, wir haben das aber nicht. Naja, es ist irgendwie, muss das weggegangen sein. Und zu dem Zeitpunkt sind nur das Beispiel da zwei Arbeiten aus den 80er Jahren von japanischen Wissenschaftlern. Aufgrund der nicht existenten Daten haben sie einfach angenommen, naja, die junge Sonne hatte halt eine Strahlung im extrem ultravioletten Bereich, Wellenlängenbereich. Das war halt 200-fach höher wie heute über einer halben Million Jahren, dann geht das weg. Das, solange kein Gegenbeweis da ist, kann man das sich so vorstellen. Aber wie gesagt, was ich vorher gezeigt habe, man weiß heute sehr genau, wie sich diese Strahlung verhält in der Frühphase. Und das ist ein Faktor 100 über 100 Millionen Jahre und nicht über 500 Millionen, dann nimmt dann ab. Im Prinzip, das untere Bild zeigte Messungen von sonnenähnlichen Sternen in diesen Strahlungsbereichen normalisiert zum heutigen Wert. Und da ist eben EUV ist zum Beispiel ein Faktor 100 ungefähr zu dem Zeitpunkt höher, aber nicht so lang, wie die das brauchen würden. Das heißt, so kann es nicht gewesen sein. Ja? Und jetzt kommt aber das Interessante, jetzt entdecken wir diese sogenannten Supererden. Ja? Und sagt ja schon Erde, die Leute, die sich den Namen ausgedacht haben, haben sich gedacht, naja, das ist halt eine Erde, die ist nur größer. Ne? Ich meine, ob sie jetzt gleich beschaffen ist in der Atmosphäre, aber dass sie nicht ein Gasplanet ist, sagt es schon mal aus. Und von den Planetenmodellierern her, also die so Planetenentstehung modellieren, ist es so, dass die nachweisen können, wenn ein Planet, also so ein Kern, so ein Gesteinsbrocken eine Masse hat, die 10-mal so groß ist wie die Erde und ungefähr doppelt so groß die Größe, dann beginnt sich Wasserstoff extrem anzusammeln und dann haben sie einen Gasplaneten. Jetzt sind diese Planeten, die man entdeckt, nur 1,5-mal so groß wie die Erde und 5-mal so schwer. Dann sagt man, okay, das kann nicht ein Gasplanet sein. Ja, aber jetzt wissen wir aber von Beobachtungen von Kepler zum Beispiel, dem Kepler-Satelliten, Das, da hat man den Radius sehr genau, also der schaut sich so Transits an und man hat den Radius, sage ich mal, relativ genau, ja, mit Fehlerbalken natürlich. Und man kennt die Masse durch Beobachtung vom Boden dann, Nachbeobachtung vom Boden, über Dopplerverschiebung, also der Einfluss von dem Planeten, Störungseinfluss auf den Stern, kann man die Masse ermitteln. Und dann kommt man drauf, naja, seltsam, die Dichte von dem Ding, wenn Sie Radiusmasse haben, können Sie die Dichte ausrechnen, die ist eigentlich nicht jetzt eine Dichte wie ein Silikatgesteinsbrocken, sondern das ist ein Ding wie viel geringer die Dichte, das muss ein Gestein sein mit einer riesigen Wasserstoffhülle herum. Und jetzt sind diese Planeten aber noch auch relativ nahe an ihrem Stern, sag mal näher als wie Merkur zum Beispiel. Stellt sich die Frage, naja, warum haben die nicht, dann, die haben alle den Wasserstoff, die Erde hat nicht. Und alle diese Supererden, die man bisher kennt, das sind so 12, 13 ungefähr, so in der Größenordnung, kann schon wieder einer mehr sein, ich kann das auch nicht so verfolgen, aber in der Anzahl, wo man den Radius und die Masse kennt, haben alle solche geringen Dichten, außer zwei, das ist Corot 7b, das war der erste dieser Supererden, der von Corot entdeckt wurde und von Kepler noch ein Planet dann. Aber diese beiden sind so nah an ihrem Stern, also ich glaube in 0,017 astronomische Einheiten, also diese Planeten bicken quasi in ihrem Stern und da bleibt kein Gas über. Also das sind Gesteine. Die sind sehr schöne Gesteine, aber wenn sie dann ein bisschen weiter weggehen, seltsamerweise sind das alles so kleine Mini-Neptune. Und was wir jetzt machen auch ist, zum Beispiel hier habe ich im Vergleich so Rechnungen mit Kollegen in Wien machen wir gemeinsam, die rechnen auch die Anreicherung von Gas in um so Gesteinskern. Und die kriegen auch mehr oder weniger wie halt viele andere, so viele gibt es dann weltweit auch nicht, die das machen, aber wie halt auch andere Kollegen schon mal rausbekommen haben in der Größenordnung, dass ein Gesteinskern wie die Erde ein paar hundert Erdozeane an Wasserstoff-äquivalenter Menge anreichern würde. Wenn Sie Supererden haben, das hat früher sich keiner angeschaut, weil sie gar nicht gedacht haben, dass das, warum auch, ne? Sieht man gleich mal, wenn der entstanden ist in der Zeit, wo der Nebel noch da ist, der Planet, dass sie dann tausende Erdozean-äquivalente Mengen anreichern. Das ist noch immer nichts gegen Jupiter, der hat noch viel mehr, aber es reicht aus, dass sie das nicht mehr wegbekommen in der Zeit, wo der Stern aktiv ist. Das heißt, sie können davon ausgehen, es wird wahrscheinlich, also als Beispiel auch sogar die Erde, wir haben Rechnungen gemacht, wo wir schauen jetzt, was kriegt man da weg, ja, vom Wasserstoff. Und wenn man je nachdem mit allen Fehlerquellen, die man da Unsicherheiten hat, kriegt man bestenfalls, sage ich mal, 30 Erdozean-äquivalente Mengen an Wasserstoff weg, wahrscheinlich weniger eher, und die geringsten sind so um die 100. Also das heißt für mich, die Erde war noch nicht so schwer und so groß zu diesem Zeitpunkt, wo der Nebel da war. Oder der Nebel in unserer Sonne ging schneller verloren, gibt es auch Szenarien, wo sich Leute Gedanken machen könnten. Aber im Prinzip sehr wahrscheinlich, dass die Erde eben noch nicht vollständig ausgebildet existiert hat in diesen paar Millionen Jahren, wo der Nebel da war und erst danach noch ein bisschen größer geworden ist durch Kollisionen mit marsgroßen Körpern. Wir wissen ja, Mondentstehung hängt zusammen. Man geht davon aus, es ist ungefähr 50 Millionen Jahre nach dem Ganzen, nachdem das entstanden ist, dass eben ein marsgroßer Körper mit dieser Protoerde kollidiert ist und den Mond rausgeschlagen hat aus dem ganzen Szenario, das ungefähr vor 50 Millionen Jahren, also da gab es noch so quasi Endszenarien zum Fertigbauen der Erde so gesehen. Ja, also wir können davon ausgehen, es gibt viele dieser Planeten, die können auch in habitablen Zonen sein, die haben ein Problem, ihre Gashülle wegzubekommen. Ich gehe jetzt noch schnell die letzten Szenarien durch. Wie gesagt, die nächste Phase ist, Sie haben diesen Protoplaneten und dann kommt der Magma-Ozean, eben wenn auch also so ein Impact von einem marsgroßen Körper auf diese Protoerde, die schmelzt quasi den ganzen Mantel auf. Und das sieht man hier, also zum Beispiel diese letzten Szenarien, Planeten dann, wenn es nicht mehr viele gibt, die haben dann Magma-Ozean Und die können eben dann je nach Wassergehalt, ja, Gase also halt rauslassen. Und zum Beispiel geht man davon aus, bei der Erde könnten das bis zu 500 Bar Wasserdampf gewesen sein, weil man ja Ideen hat, aus was die Erde entstanden ist, welche Asteroiden und so Urmaterie. Und das heißt, dann haben sie quasi so den Gesteinskern rundherum Wasserdampf, auch Kohlendioxid, mehrere 10, fast 100 Bar Kohlendioxid, Venus ähnlich, weil die ist nicht wirklich so weit weg. Und nur was das aufzeigt, ist das. Also sie können jetzt, wenn sie jetzt auf viele Systeme gehen, irgendwo, ich meine, das ist nicht ident wie bei uns. Das heißt, woanders gibt es keinen Jupiter, da kommt mehr Kometenmaterial nach innen, sie haben mehr Wasser. Das würde heißen, zum Beispiel eine Erde entgast, sage ich mal, ja, 5000 Bar Wasserdampf und danach können das vielleicht kondensieren und sie haben aber dann einen Wasserplaneten, sie haben keinen Kontinent, einfach nur Wasser rundherum, wenn er in der richtigen Entfernung ist. Ist ein bisschen zu nahe, haben sie einen kleinen Gasplaneten wieder, weil das Wasser würde dissoziieren von der Strahlung. Sie haben Wasserstoff außen herum, sie haben Kohlendioxid, das können sie nicht mehr wieder in das Erdinnere oder in diesen Inneren bringen, weil sie es nicht auswaschen können, so gesehen, wie es bei der Erde passiert ist. Und sie enden mit komplett anderen Planeten. Ja. Und was wir uns auch anschauen, ist eben, wenn solche Planeten bestrahlt werden, dann in dieser Frühphase mit dieser höheren Strahlung, dann, habe ich schon gesagt, dehnen sich die Atmosphären aus. Und das sind so Bildchen, die wir also auch anhand von Computersimulationen gemacht haben, um festzustellen, eben auch in dieser Phase, wie viel Gas kann da weggehen und ob man sowas beobachten kann, spektroskopisch. Also kann man, wenn Sie ein bisschen später diskutieren drüber, weil das wäre natürlich ein Hinweis, dass diese Szenarien prüfbar sind. Ja, so ist viel Theorie, aber man möchte es natürlich prüfen. Und das hier ist jetzt, zeigt Ihnen einen Vergleich zwischen Venus und Erde. Also wenn Sie Venus haben und Sie entgasen 500 Bar Wasserdampf aus diesem Magma-Ozean, dann ist die Venus einfach, ist jetzt 0,7 astronomischen Einheiten, die ist etwas zu nah bei der Sonne. Und aus dem Grund ist es so, dass das Wasser in der Atmosphäre bleibt als Wasserdampf. Die Leuchtkraft der Sonne nimmt zu, wie wir schon gesagt haben. In dem Fall wird es noch schlechter, in dem Fall für die Venus. Und sie werden den Wasserdampf eben H2O, ne, mit der Strahlung dissoziieren in Wasserstoffatome und OH. Und sie haben riesige Mengen an Wasserstoff, die quasi dann einfach in den Weltraum verloren gehen. Wir haben das angeschaut und da sieht man, dass das innerhalb von mehreren 10 Millionen Jahren können sie solche zwei Erdozeane bei der Venus verdampfen. Bei der Erde ist es schwieriger, die ist eben in der habitablen Zone idealer gelegen, da verlieren sie vielleicht, sage ich mal, 100 Bar oder so, aber der Rest dann kondensiert und sie regnen im Endeffekt ihre Atmosphäre aus und bilden ihren Ozean. Und unsere Meere sind sehr wahrscheinlich zum Großteil solche Überbleibsel von diesen Szenarien. Und das Bild zeichnet es kurz, zeigt, was das ist. Also Venus, und das gilt für alle Planeten, die ein bisschen zu nah sind, verdampfen das Ganze natürlich und enden im Prinzip mal zuerst als riesigen Gasball. Ja, aber die sind eben, wenn sie geringe Massen haben, können sie das verlieren. Wenn das eine super Erde wäre, bleibt das vielleicht. Dann wäre die Venus wird anders ausschauen. Die hätte Wasserstoff herum, der von dem Wasser kommt, das als Dampf da ist. Bei der und das CO2, Kohlendioxid, kann nicht in den Boden reingehen, weil für die Umwandlung in Carbonate benötigen sie Meere und Kontinente und eine feuchte Umgebung. Und diese Reaktionen können nicht stattfinden. Das heißt auch bei der Venus, das Wasser ging in den Weltraum verloren, relativ schnell. Das Kohlendioxid blieb über. Das haben wir jetzt da, 100 Bar Kohlendioxid und das war's. Bei der Erde ist es so, eben hier sieht man schön, es entgast diese Uratmosphären, zuerst ein Teil geht weg vom Wasserdampf, danach regnet es aus, es kühlt ab, regnet aus, formt Ozeane, Landmassen, zum Glück haben wir Landmassen, wenn es zu viel Wasser wäre, wäre das wieder das Problem, dass das CO2 nicht wegkommt und dann haben sie auch nochmal einen super Treibhauseffekt und was immer dann. Vielleicht verdampfen sie einen Ozean und irgendwann kommen Kontinente rauf und dann geht CO2 weg. Aber so in der Art ist es mit der Erde passiert. Und der Stickstoff, wie gesagt, es ist die Frage, es ist nicht so einfach zum Verstehen. Blieb der zuerst eher im nahe am Planeten und ging nicht verloren und das blieb halt so dann über die paar Prozent oder kam auch nochmal was durch Impacts hinzu, ist nicht ganz geklärt. Und bei Mars, nur ganz kurz als Vergleich, der ist eben zu klein. Da kann man aufzeigen, dass diese Protoatmosphären, was immer das ist, Nebelgas, was er ansammelt, das, was er ausgast, das ist zu wenig und die Schwerkraft ist zu gering. Das geht innerhalb von 10, 20 Millionen Jahre weg. Und nur wissen Sie auch wahrscheinlich, oder die Interessierten, dass man ja aber Hinweise hat, dass am Mars mal Wasser geflossen sein sollte an der Oberfläche. Das ist die Frage, wie geht das? Wenn keine Atmosphäre da ist, kann es nicht so sein. Und da kann man diese Wasserflüsse, also das datieren, geologisch und auch anhand von Kraterzählungen und so. Und da kommt man drauf, das ist irgendwann so vor 4 Milliarden Jahre gewesen. Also nicht vor 4,5, sondern so zwischen 3, 5 und 4 Milliarden. Was heißt, dass wahrscheinlich eine Sekundäratmosphäre danach sich gebildet hat, nachdem die Aktivität der Sonne abgenommen hat. Gibt es ja Vulkane am Mars, Mons Olympus, 24 Kilometer hoher Vulkan, also der höchste Berg im Sonnensystem. Das heißt, man hat wahrscheinlich nochmal eine dichtere Atmosphäre später produziert. Und da ist die große Frage gegenwärtig, wie dicht muss die sein, dass sie auch Flüsse mal so hatten oder Seen. Und wo ging diese Atmosphäre danach wieder hin? Weil heute ist 7 oder 10 Millibar, das ist eigentlich nichts. Mit dem können Sie diese alten Strukturen nicht erklären. Und das sind die Forschungsgebiete gegenwärtig bei Mars. Kommen jetzt eh schon zum Ende hin. Das ist jetzt aber eben nochmal das, was wir jetzt so gesagt haben, jetzt auf diese Exoplaneten, diese Supererden umzulegen. Hier ist eine Tabelle, das mit dem Violetten zusammengefasst, wo ich alle diese Radienmassen von den Bekannten aufgezeichnet habe. Auch wenn die noch große Fehlerbalken haben, ist es so, man sieht zum Beispiel rechts unten, der rote, dieses rot schattierte, zeigt die Planeten, die eigentlich Supererden sind, anhand ihres Radius. Und die Linien, die unterste Linie, die man da sieht, die durchgezogene, ist Radius-Massen-Kurve so gesehen, die ein Silikatkern. Erde plottet sich auf der Linie Venus, also die 100 Bar Atmosphäre, das zählt gar nicht, das ist quasi noch immer ein Gesteinskern. Wo Sie sehen gleich, alle diese anderen Sternchen oder Pluszeichen, sage ich mal, die da sind, sind diese Planeten, die man jetzt kennt. Und die haben zwar alle einen Radius, der von mir aus nicht so groß ist, oder die Masse ist unter 10 Erdmassen, aber die haben alle Riesenradien und sind eigentlich, plotten sich nur auf solche Silikatkern, Wasserstoffhüllen oder Wasserdampf. Es gibt ein paar, die könnten auch Wasserdampf bestellen. Also wirklich nicht wirklich wie die Erde. Und das ist natürlich das gibt einen Trend an, ne? Das heißt, wenn Sie jetzt lesen in der Zeitung, ja, man hat einen Planeten in einer habitablen Zone entdeckt, die Leute glauben, ja, das wird dann so wie die Erde sein, das glauben auch viele Forscher natürlich. Also das, was ich Ihnen jetzt zeige, ist wirklich sehr aktuelle Resultate. Also nicht sogar in der Wissenschaftsgemeinde nicht so, weiß das nicht jetzt noch jeder so in der Richtung, weil teilweise sind das Arbeiten, die gerade im Druck sich befinden, also Resultate, die sich im Druck befinden. Aber für mich zeigt es auf, dass es wahrscheinlich nicht so einfach, also das zeigt auf, dass sehr viele Planeten sich sehr schnell bilden, also noch wenn der Nebel da ist, weil sonst würde man die nicht finden jetzt. Und wenn man jetzt sagt, na ja, wir finden halt jetzt die und in der Zukunft finden wir die anderen, also die mehr so gesteinsartig sind, dann kann man aber fast dagegen halten und sagen, na ja, diese Planeten, die wir jetzt entdecken, die sind viel näher an ihrem Stern als wie sogar die Erde. warum haben die ihre Hüllen behalten? Eigentlich, wenn wir dann welche finden, die noch weiter weg sind, oder es gibt auch von diesen Kepler-Satelliten ein paar, die in habitablen Zonen sind, aber man kennt nur den Radius, man hat die Masse nicht. Und wenn ich die Masse nicht kenne, kann ich schöne Spekulationen machen, aber ich kann nicht sagen, ist es jetzt eine Erde oder ist es ein Mini-Neptun. Was eben zeigt, ist, dass sehr viele dieser Planeten wahrscheinlich, also auch erdähnliche Planeten, sehr schnell entstehen. Weil wir wissen, dieser Nebel ist nicht einmal 10 Millionen Jahre existent. Das heißt, diese Planeten müssen sich bilden alle innerhalb von ein paar Millionen Jahren. Und da ziehen sie eben diese Gashüllen an und haben Probleme, die danach zu verlieren. Und was man sagen kann, ist, dass unsere Erde und Venus zumindest etwas länger gebraucht haben. Die waren wahrscheinlich noch nicht so schwer, wie unser Nebel da war. Und sind eben erst nachher fertig gebaut oder haben sich erst fertig gebaut danach, kann man sagen. Und deshalb umgehen sie das Problem. Die Frage ist jetzt, ist das die Anomalie oder ist das andere die Anomalie? Und da habe ich eben jetzt auch noch ein, weil das natürlich eine heikle Sache ist, gibt es einen Satelliten, der 2017 starten wird, der von Schweiz in dem Fall angeführt ist und auch Österreich, unser Institut ist involviert in dem, bauen eine Software für die Analyse von den Lichtkurven und dann auch die Europäische Raumfahrtbehörde im Prinzip, also europäischer Satellit, der Planeten, die man jetzt entdeckt hat, nachuntersuchen wird und diese Radien auch hochpräzis feststellen wird. Das heißt, ich habe gesagt, man hat so Fehlerbalken, man möchte die Struktur dieser Planeten erkennen. Also in diesen Strichen, die da steht, ist der aus 100% Gas, ist er aus 50-10 oder erdähnlich. Also genau diese Fragen möchte man damit nachgehen. Und deswegen zeigt natürlich auch, wie vielfältig wahrscheinlich die Planeten im Universum sind. Und ich komme vorletzte Folie, eine kurze Zusammenfassung. Und das könnte auch eine Auswirkung haben auf Habitate. Also ich sage jetzt nicht, habitable Zone ist für mich einfach nur der Bereich, wo halt Wasser flüssig sein kann, aber das sagt für mich noch nicht, dass das ein Planet wie die Erde ist, der dort ist. Bei uns passt alles, aber das ist nicht sicher nicht so die Norm. Deshalb spreche ich lieber von Habitaten. Und man hat eben, wenn ich sage, die Erde in dem Sinn ist jetzt eine Klasse 1 Habitat, dann meine ich damit, das muss nicht komplett ident sein, aber es muss ein Planet sein, bei dem ich Wasser habe, bei dem ich Kontinente habe und wo sich Leben entwickeln konnte oder auch Leben dann über Milliarden Jahre quasi höher entwickeln kann. Also das, was man uns so vorstellen halt wie wir oder irgendwie in irgendwelchen Science-Fiction-Filmen, wo irgendwelche Aliens herumlaufen, das wäre so ein Klasse 1 Habitat, ne? Und die Frage ist, also ich persönlich nach dem gegenwärtigen Wissensstand würde meinen, ich sage jetzt nicht, die Erde ist einzigartig, aber dass solche Habitate sicher seltener sind und nicht so häufig, wie man vielleicht so glauben würde, weil eben sehr viele solche Faktoren, die nur ein bisschen anders sind, schon große Auswirkungen haben. Und dann hat man eben Habitate, die so Mars-ähnlich sind, also vielleicht Planeten, die am Beginn alles gehabt haben, dass mal Wasser und so da war, dass Leben entstehen konnte, Mikroorganismen. Und wir wissen auch bei der Erde, es dauert dann lange, bis man dann auf höheres Leben und so kommt. Gut, das muss nicht woanders, kann es kürzer sein, das kann man viel debattieren, aber trotzdem, wenn der Planet sich danach falsch entwickelt, eben ist er um einen falschen Stern, die Aktivität ist über hunderte Millionen Jahre lang höher, dann ist seine Atmosphäre weg. Was nicht heißen muss, dass Leben dann ausstirbt dort, sondern es Mikroorganismen sind, die können dann sich in irgendwelchen Untergrund zurückziehen oder sonst wo. Aber eben Leben ja, aber dann eben nicht mehrzelliges und höher entwickelteres. Die wird es wahrscheinlich häufig geben, sage ich mal, nach diesen großen Anzahlen von Planeten. Und dann kann es natürlich auch noch andere exotische Habitate geben, wie auch im Sonnensystem, diese Eismonde, die unterirdische Ozeane haben. Die Frage, ob dort Leben entstehen konnte und so, aber das ist natürlich auch schwer, sowas wird man bei exosolaren Systemen nicht nachprüfen können, aber solche Körper wird es Unmengen geben. Und dann eben auch sogenannte Wasserplaneten, da hat man sogar schon einen dieser Supererden entdeckt. Das ist ein Planet, der hat einen Ozean, der ist so tief, da gibt es keine Kontinente und das ist nur ein Kern mit riesigem Wasser rundherum. Die Frage, ob Leben in sowas entstehen kann oder auch nicht. Aber solche Habitate oder solche Planeten wird es sicher viele geben auch. Aber das, wie gesagt, kann man schon, glaube ich, jetzt anhand von den wenigen sagen, dass, und vor allem von den Entdeckungen, von dem, was man zum Charakterisieren beginnt, würde es mich überraschen, wenn wir gleich so jetzt Unmengen an diesen Planeten, so wie die Erde im Prinzip, finden in der Umgebung. Wäre für mich jetzt persönlich mal eine Überraschung. Und ja, hier habe ich das kurz nochmal jetzt am Ende, die letzte Folie zusammengefasst, was Sie sich vielleicht so merken können sollten. Also die habitable Zone ist ein wichtiger Bestandteil für die Evolution von erdähnlichen Planeten, aber sie ist keine Garantie, dass der Planet, der dort sich entwickelt hat, dann auch wirklich erdähnlich ist. Was wäre, wenn die Erde quasi da ist, wo sie ist, aber sie war vielleicht schon, sagen wir mal so, 20 Millionen Jahre früher so schwer, wie sie danach war, dann hätten wir halt jetzt 1000 Bar Druck an der Oberfläche und der Wasserstoffgashülle herum. Ist in der habitablen Zone aber sicher nicht habitabel. Ne? Also das sollte man sich merken, dass das nicht die Garantie ist. Und eine Frage ist noch immer offen, auch wo kommt der Stickstoff her? Also wie wurde der Stickstoff behalten? Kam er aus Vulkanismus danach? Wurde er dann nochmal von irgendwelchen Kometen eingebracht? Das ist nicht so wirklich klar. Und das ist auch nicht uninteressant in dem Zusammenhang. Und ich gehe mal davon aus, dass der Trend der gegenwärtigen Planeten, die man jetzt so kennt, in der Art hinweist, dass viele Planeten ein Problem haben, eben mit diese Uratmosphären wegzubekommen, was wiederum aber einen Schluss zieht, dass die sehr schnell entstanden sind in diesen Systemen. Und und die Hypothesen natürlich, die wir jetzt hier haben, kann man in der Zukunft natürlich zum Teil prüfen. Und da gibt es natürlich viele Ideen und auch Projekte konkret, einige, die wirklich gestartet werden in den nächsten Jahren und andere, die in Planung sind und manche, die dann halt erst 2030 oder irgendwann vielleicht verwirklicht werden. Und somit beende ich meinen Teil jetzt mal hier ein bisschen länger, naja, vier gute 40 Minuten.
Ja. Vielen Dank für die Ausführungen.
Fragen jetzt natürlich sind, oder?
Ja, bitte, also ich bitte gleich mal um Fragen.
Ja.
Die Mikros brauche ich noch. Beginnen wir mal in der ersten Reihe und dann hinten.
Ja. Ja, schönen guten Abend. Mich hätten jetzt drei Fragen in dem Zusammenhang dann interessiert. Und zwar, Sie haben gesagt, dass man das CO2 bindet, dazu sind Kontinente notwendig. Wie funktioniert das dann auf Wasserplaneten?
Ja,
dann
eben
müsste dort eigentlich ein Treibhauseffekt entstehen, der wiederum den Entstehen von Ozeanen verhindert.
Ja, okay.
Welchen Einfluss
hat... Können wir vielleicht...
Also gehen wir das ein und dann...
Genau.
Sie merkt man sich die Fragen.
Ja, also wie gesagt, Sie haben recht, das wäre ein Problem in dem Fall, wenn der Planet einen zu großen, es könnte auch bei der Erde so gewesen sein, dass wir zuerst mal ein Wasserplanet waren, ja? Keine Kontinente, aber das CO2 ist da, super, also Treibhauseffekt würde beginnen, Wasser zu verdampfen und irgendwann kommen Kontinente hervor, also zumindest bei uns sind Kontinente da. Und dann beginnt im Prinzip der, sagen wir mal, Abbau über geochemische Prozesse von CO2 in Carbonate. Und wenn es nicht so war, also wenn bei der Erde eben schon am Beginn Kontinente waren, dann wurde CO2 am Beginn schon relativ bald mal abgebaut. Aber Sie haben recht, Sie haben zum Beispiel bei einem riesen Ozeanplaneten, Sie haben, wenn Sie jetzt da 10.000 Bar Wasserdampf haben und dann haben sie vielleicht, 500 Bar oder so CO2 oder 1000 Bar, dann haben sie so einen Planeten, der vielleicht das so viel Wasser ist, dass es einfach nie weggeht. Es gibt zum Beispiel einen Planeten, den hat man entdeckt vom Boden aus, um einen M-Stern, und der weist solche Charaktereigenschaften aus, anhand von Dichte und so weiter, dass das nicht Wasserstoff sein kann, das um diesen Planeten ist, sondern eher Wasser und Wasserdampf. Sie können auch sich vorstellen, Sie haben einen Super Ganymed, also so einen Super Eisplaneten, der wandert nach innen und fängt zum Schmelzen an. Aber CO2 ist genau das, ja.
Welchen Einfluss hat dann eben dieser Stickstoff? Das ist mir nicht ganz aus dem
Verstand. Der Stickstoff generell. Ja, genau. Das ist, ich sage ja, es ist nicht klar. Wir wissen eines, wenn der Stickstoff entflohen wäre, also angenommen, der Stickstoff wäre, also wenn Sie jetzt Venus anschauen, Venus hat ungefähr 3% Stickstoff, 5-96% Kohlendioxid, Mars ähnlich. Wenn wir die Erde, unser Kohlendioxid, das jetzt in Carbonatgestein unter der Erde ist, ausgasen würden, dann hätten wir ähnliche Verhältnisse. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass die Planeten keine hunderte Bar oder was gehabt haben, sondern so ein paar Prozent Stickstoff. Die Frage ist dasselbe auch bei Venus. Warum ist das noch da, wenn die unter Umständen solche extreme Fluchtprozesse in der Vergangenheit irgendwie durchgemacht haben? Es könnte jetzt sein, eben, dass wenn in dieser extrem 100, 200 Millionen Jahre, wo die junge Sonne so extrem aktiv war, eben noch Wasserstoff, Gas als Hülle war. Man muss sich vorstellen, das ist so leicht, das ist wie ein Schutzschild. Sie haben das Wasserstoff außen herum, das braucht 200 Millionen Jahre, bis das weg ist. Danach haben sie Kohlendioxid und Stickstoff und das Kohlendioxid ist viel auch schwerer, das bleibt alles näher am Planeten. Das, wie wir schon gesagt haben, kühlt zum Beispiel die obere Atmosphäre. Es ist zwar Treibhausgas am Boden, aber es würde verhindern, dass viel Stickstoff weggeht. Und die Frage ist, Sie haben völlig recht, und das ist ein Rätsel, kann man nicht beantworten. Es gibt Forscher, die das so, wie ich es jetzt geschildert habe, sich vorstellen. Stickstoff blieb dann einfach so da. Und es gibt auch Forscher, die sagen, okay, das ging in der Frühphase weg. Wir hatten das Late Heavy Bombardment, 3,8 Milliarden Jahre und diese Bar Stickstoff, der kam da nochmal quasi her und das war's. Das hätte natürlich für Habitabilität nochmal andere Konsequenzen, ne? Weil wie oft wird es dann sowas geben, dass das gerade nochmal was angeliefert wird, wenn das wirklich nicht stabil wäre. Ne? Das ist nicht wirklich klar.
Aber der Stickstoff, den braucht man dann fürs Leben, oder?
Ja, genau. Also wir wissen zum Beispiel, dass zu dem Zeitpunkt, wo es Leben gab, also die ersten Mikroorganismen, hatte die Erde eine Stickstoffatmosphäre. Auch kein Sauerstoff in dem Fall, weil das kam dann später mit Photosynthese und so weiter.
Also das, was als Uratmosphäre bekannt wird, oder bekannt ist zurzeit.
Ja. Also ganz früh wahrscheinlich nicht. Das sind wir ziemlich sicher, ja. Aber so, vielleicht hängt es auch zusammen, dass genau deshalb nicht viel früher Leben gab oder diese Urspuren eben 3,8 Milliarden Jahre alt sind und davor eben die Bedingungen noch nicht so waren.
Entschuldigung, da hinten gibt es noch eine Frage, dann komme ich jetzt wieder.
Ja, Sie sprechen immer von habitablen Umgebungen. Das bedeutet, dass Sie einen Begriff von Leben haben. Das setzt ja habitabel bezieht sich ja auf einen Begriff von Leben. Jetzt stellt sich
muss nicht sein, ne? Ein Haus kann habitabel sein, aber es wohnt niemand.
Ja, aber der Begriff wäre ja sinnlos, wenn er sich nicht auf auf einen zweiten Begriff bezieht, nämlich was wohnt in diesen ein sinnloser Begriff, wenn man nicht auf Leben rekurriert. Ja,
habitabel im Prinzip ist das gemeint. Natürlich können wir auch immer nur das hernehmen, wo wir einen Vergleich haben, die Erde in dem Sinn. Und wir wissen zum Beispiel, für manche Mikroorganismen ist auch irgendein, sag mal, heiße Quelle habitabel, wir würden dort sterben. Ne? Also sind Bedingungen, sage ich jetzt mal, Bedingungen, wo wir wissen, dass Leben auf der Erde, von der Erde quasi existieren könnte. Und Leute, die sich, ist jetzt auch nicht mein Fachgebiet, aber es gibt viele Forscher, die wirklich die Entstehung des Lebens quasi diese Urbakterien und das untersuchen, und da gibt es eben bestimmte Bedingungen. Sie brauchen halt, sie können das nicht auf dem Mond zum Beispiel machen, wo die Strahlung extrem hoch ist. Sie brauchen halt eine Atmosphäre, die muss jetzt nicht wirklich vielleicht Stickstoff sein im Beginn, aber was ziemlich klar ist auf dem Gebiet, was ich zumindest weiß, dass die Forscher davon ausgehen, dass sie Wasser, flüssiges Wasser im Prinzip benötigen. Die nächste Frage ist, wie lange muss das sein? Ne? Das ist die große Frage am Mars. Sie können jetzt zum Mars Mikroorganismen von der Erde schicken, die würden am Mars irgendwo überleben, aber die Frage ist, konnten die dort entstehen? Das ist eine andere Sache. Sie können ja Seen haben, aber reicht das? Vielleicht brauchen Sie ein Meer oder Seen, riesige Seen über 100 Millionen Jahre, dass dort Leben entstehen kann. Und nicht nur über ein paar 10, 100.000 Jahre. Das ist alles nicht klar. Ne?
Ja, mir scheint die unbekannte Größe für mich, ist die Definition von Leben dabei. Ist das ein anthropozentrischer
Begriff? Da gebe ich Ihnen mal so und so recht.
Ne? Oder ist es?
Ich meine, da gebe ich Ihnen so und so recht. Wie gesagt, ich bin kein Biologe in dem Fall. Aber... Das geht natürlich in allen philosophischen und, ich weiß nicht, das kann man bis zu religiösen Aspekten betrachten. Ich meine, wir können nur jetzt mal davon, wenn man es jetzt von, als wissenschaftlich betrachtet, haben wir zumindest die Erde, da ist Leben entstanden. Wenn man jetzt eben irgendwelche, sag mal, Schöpfer und intelligenten Designer und so mal jetzt mal weglassen, obwohl es kann ja auch bei anderen Planeten sein. Aber wenn man das mal weglässt, sagt man mal, okay, bei uns ist es irgendwie gegangen, ja. Wenn jetzt Bedingungen auf einem Planeten sind, die ähnlich zum Beispiel sind, warum soll es dort nicht gehen, ne? Also das ist klar. Ich meine, das weiß kein, kann Ihnen wahrscheinlich kein Wissenschaftler auf der Welt sagen, wie jetzt wirklich genau, wann ist das passiert und wie aus toter Materie dann, ich meine, da gibt es die Definitionen, was ist Leben und bla bla. Ne? Aber diese Sachen sind natürlich immer eine Unbekannte. Wenn da irgendwelche Aspekte drin sind, die so unwahrscheinlich sind oder die halt einmal bei uns funktioniert haben, aber sonst nicht, dann können sie Habitate haben, aber die sind dann nie bewohnt, ne? In dem Sinn.
Und welche Definition von Leben unterlegen Sie Ihren? Welche Definition von Leben unterlegen Sie Ihren Forschungen?
Ja, im Prinzip, also ich meine, wie gesagt, ich kann mich nur auch richten, oder Wissenschaftler in dem Sinn richten sich nach dem, was uns Biologen vorgeben. Und das sind so diese Definitionen halt von, gibt's verschiedene Arten, also dass sich halt Fortpflanzung und diese ganzen Dinge, aber auf das ist im Prinzip, ich persönlich, komme jetzt auf das gar nicht. Also wir forschen im Prinzip rein nur oder versuchen Planeten zu charakterisieren oder zu verstehen, die uns Bedingungen geben, wo sie sagen können, wo die Leute, die quasi eben Mikroorganismen, Entstehung des Lebens eben untersuchen, sagen können, okay, in so einer Umgebung könnte, so ähnlich wie bei der Erde war, Leben entstehen. Aber fragen Sie mich jetzt nicht, wie Leben entsteht, das kann ich wahrscheinlich so auch kein Biologe sagen, sage ich jetzt einmal. Ne? Aber wenn man es rein wissenschaftlich betrachtet, hat es bei uns funktioniert, und es gibt natürlich Leute, die sich ihre Modelle und Szenarien ausdenken. Ne?
Ist dieser Fokus auf das flüssige Wasser vielleicht auch dadurch begründet, dass Sie sich auch aus, ich sage jetzt, großer Entfernung mit wenig verfügbaren Informationen von diesem Planeten leicht abschätzen lassen? Also es gibt da Strahlungsintensität des Sterns, es gibt da Entfernung, es gibt vielleicht Emissivität und das war's, und da kann man Oberflächentemperatur abschätzen.
Ja, solche Dinge, ja. Mhm. Oder Sie können natürlich, also ich glaube, der Herr wollte fragen, wo das Kohlendioxid herkam, stimmt das?
Weil Sie gesagt haben, Sauerstoff ist auch erst später gekommen.
Ja, schon vom CO2 natürlich auch. Ne? Sie haben im Prinzip in diesen ganzen Carbon und also in diesen alle diese Asteroiden, die den Planeten gebildet haben, haben quasi CO2 auch in ihrer Form drinnen. Ne?
Heute wissen wir ja, wie man das CO2 herstellt.
Also das ist schon klar. Ne? Das ist CO2 in dem Fall ist auch mit entgast worden, mit Wasserdampf. Es kann auch in Methan zum Beispiel sein.
Richtig, wie ist das am Titan zum Beispiel?
Ja, genau. Also das hängt davon ab, wo, in welcher Entfernung diese Körper entstanden sind und so. Wenn sie weiter draußen sind, wenn sie zum Beispiel irgend so einen Asteroiden oder kometenartigen Proto planetesimalen Körper, der nach innen geflogen ist und dann kollidiert ist mit der Erde, kann der auch Methan gehabt haben. Der kann im Eis Methan eingeschlossen gehabt haben. Das wäre in der Nähe der Sonne nicht in dem Fall so entstanden, weil das Methan danach dissoziiert leicht wird durch die Strahlung. Und dann bilden sich wiederum, kommen sie wieder CO2, sie haben Wasser auch und sie bilden dann halt eher CO2 in dem Fall. Und also das ist schon klar, dass das ist alles im Prinzip mal da, ne?
Und die Carbonatbildung dann?
Später dann wieder. Ja, sie entgasen einen Großteil von dem in die Atmosphäre und dann müssen sie es wieder abbauen.
Ja, brauche ich ja dann wieder irgendwelche Elemente.
Da haben sie dann quasi wieder, sie brauchen auch Plattentektonik und das geht dann in allen diesen Dingen auch noch rein. Und im Prinzip brauchen sie eben Wasser, Kontinente, Regen, also so ein Zyklus. Und dann können sie so quasi geochemisch im Prinzip das auswaschen aus der Atmosphäre. Und wenn sie das nicht haben, so wie bei der Venus, ist das CO2 als Gasform da, Wasser als Dampf. Das Wasser wird dissoziiert leichter wie CO2. Also sie haben dann das viele Wasserstoff kann dann auch noch OH und so weiter mitreißen, sage ich mal. Es ist wie wenn sie jetzt ein Hochwasser haben im Fluss und kommen ganze Baumstämme mit. So ähnlich ist das, wenn so ein Planet mit einer Wasserdampfatmosphäre quasi, wenn die entflieht, kann der auch einen großen Teil an Sauerstoff und so weiter, größere Atome mitreißen, kann man sagen. Also aufgrund der Trägheit im Prinzip. Das ist ein Dreck. Und Kohlendioxid ein Teil vielleicht auch, aber sicher nicht alles. Und das wird nicht mehr abgebaut und das blieb dann bei der Venus zum Beispiel in der Atmosphäre.
Ganz kurze Frage noch, wie weit sind diese Planeten, die man da jetzt gefunden hat, oder so von der Erde weg?
Ja, extrem weit, also man hat 1000 Lichtjahre und so weiter, tausende Lichtjahre. Das ist auch ein Problem, weil nämlich Koro und Kepler, das hängt mit der Technologie und mit allem zusammen. Sie können solche Planeten in Transit leichter entdecken, wenn sie um nicht helle Sterne sind. Und aus dem Fall hat man die Felder, wo man untersucht hat, Sternfelder, wo man diese Planeten jetzt entdeckt hat, die sind so weit weg. Jetzt weiß man zwar die Anzahl, aber sie können es nicht mehr nachuntersuchen. Weil für die Nachuntersuchung brauchten sie jetzt so einen Planeten um einen Stern, der relativ hell ist, eben, dass die Strahlung nicht jetzt so schwach ist, damit er jetzt zum Beispiel irgendwelche Gase in der Atmosphäre anregen kann, damit sie das auch detektieren können. Und da braucht man jetzt Planeten, die näher bei uns sind. Und es gibt natürlich ein Beispiel auch, wo ich selbst involviert bin. Das ist zwar so eine Art Jupiter-ähnliches Ding, der ist also ein heißer Jupiter, der ist in 0,05 astronomische Einheiten um einen sonnenähnlichen Stern. Den hat man ihm angeschaut im Transit, ja, im sichtbaren Licht, hat man die Größe, ne, der fliegt vorn vorbei, dann macht er Verdunkelung und aus dem können Sie die Größe ableiten, die ist so 1,4 mal größer wie der Jupiter, also so 1,4 Jupiterradien. Die Masse kennt man genau von dem, weil es eben ein Stern ist, der heller ist, also nicht so weit weg. Der Planet wurde auch vom Boden aus und dann mit dem Hubble-Weltraumteleskop entdeckt. Und dann hatten Forscher die Idee, ja, was ist, wenn wir jetzt denselben Planeten beim Transit anschauen mit dem Hubble-Weltraumteleskop, aber nur in einem bestimmten Wellenlängenbereich, zum Beispiel Lyman-Alpha, also in diesem Wellenlängenbereich, wo der Stern strahlt, könnte Wasserstoff oder würde Wasserstoffatome, wenn der Planet aus Wasserstoff wie unser Jupiter besteht, würde der Strahlung absorbieren, das Gas. Und die haben das angeschaut und auf einmal sehen sie, dass der Planet dreimal so groß ist in diesem Wellenlängenbereich als wie im Sichtbaren, was die Hypothesen, die ich vorher da oder auch auf dem Bildchen da oben noch habe, jetzt da, was Sie da sehen, diese blaue oder diese Pünktchen um den roten Stern, genau zeigen, weil das ist, wenn ein Jupiter in so einer kurzen Entfernung von seinem Stern ist, der hat jetzt so eine Wasserstoff-Gashülle, wäre es eigentlich die Uratmosphäre, die er nicht wegbekommen hat, Und die wird aber bestrahlt von so einem extrem ultravioletten Fluss, der ist 500 mal so hoch dort, als wie hier bei der, in der Distanz zur Erde. Ne? Das heißt, diese Atmosphäre wird aufgeheizt und dehnt sich aus und der Planet deckt einen riesigen Teil fast schon von dem Stern ab. Also das sind so Beweise, dass das, was ich auch so vorher gesagt habe, so diese Szenarien, dass das nicht komplett nur aus der Luft, sage ich mal, genommen ist. Und ja, also Sie können eben versuchen, solche Transits, wenn Sie einen Planeten haben, der um einen hell genug, um einen Stern kreist, festzustellen, welche Gase da in dieser Atmosphäre sind, weil die können absorbieren bestimmten Wellenlängen, Bereichen oder auch, wenn Sie sie Infrarot anschauen, emittieren Gas, so wie das James Webb Weltraumteleskop, das ja auch so 2018 herum starten sollte. Mit dem könnten Sie unter Umständen auch Gase von Planeten in der Art detektieren. Man hat sogar bei solchen Jupiters mit dem Spitzer-Weltraumteleskop, das ist so ein Infrarotteleskop von der NASA, hat man sogar Methan, Wassermoleküle. Also man hat Gase bei solchen Hot Jupiters entdeckt. Also das funktioniert schon.
Sozusagen der direkte Nachweis, genau, wie die Atmosphäre aufgebaut
genau,
ist.
Genau. Also das ist schon so, dass diese heißen Jupiters sind wirklich Jupiters. Aber die haben eben auch wie unserer noch Methan oder irgendwelche Gase. Die Frage ist ja, wie kommen die überhaupt auf diese Entfernung? Da gibt's, wissen Sie sicher, die Theorien, dass die vielleicht von weiter außen entstanden sind, nach innen gewandert sind und so. Das ist ja. Aber natürlich für kleinere Planeten, das geht alles in Richtung kleinere Planeten natürlich. Und da ist es umso schwieriger. Aber man hat jetzt Projekte zum Beispiel, die man plant für 2022, 2023, wo man eben, jetzt möchte man natürlich diese Planeten, die wir jetzt Kepler oder Corona oder so entdeckt haben, möchten wir jetzt natürlich schauen, wo kann man die jetzt in der Nähe finden. Ja? Und in der Nähe sind alles helle Sterne. Und das ist die nächste Phase. Also das ist die Suche.
Ja, ich habe noch eine Frage.
Ja. Verstehe schon.
Ja, ich hätte das Zeitfenster angesprochen, die Zeit, die so ein Planet braucht, um Atmosphäre loszuwerden oder zu entwickeln und dann das Zeitfenster der Erde, wie lange es uns gibt, das ist ja praktisch ein Schnackerl.
Ja.
Und in diesem Schnackerl beginnen wir zu suchen, wo gibt's vielleicht auch nur Schnackerl? Das ist irgendwie.
Ja, das hängt jetzt, das ist, also Sie meinen auch so, wenn man so sucht, vielleicht so Biomarker oder irgend sowas in Atmosphären, also nach Leben oder so.
Ja, vielleicht oder gibt's generell Leben, aber man hat sich verpasst.
Bei den
Zeitfenstern, die genannt wurden,
ja, ist die klar, Wahrscheinlichkeit das stimmt sehr so, ne? Also auch zum Beispiel, wenn wir nur die Erde hernehmen, haben Sie recht, im Endeffekt, ich meine, mehrzelliges Leben gibt's noch, es ist nichts im Vergleich, was schon Mikroben gegeben hat. Aber auch Mikroorganismen produzieren Gase, die zum Beispiel als Biomarker gelten könnten. Und da gibt's natürlich auch Leute, die sich darüber Gedanken machen, wie könnte die Erde aus, also welche Spurengase waren da, wie es noch keine, sag mal, Saurier oder was auch immer gab, sondern bestenfalls eine Menge an Mikroorganismen oder im Lebewesen irgendwo im Meer und so weiter. Aber ich gebe Ihnen völlig recht. Ich glaube, dass, ich meine, diese, wie ich schon sagte, ich persönlich gehe davon aus, dass viele Planeten wahrscheinlich immer ein Problem haben, diese Wasserstoff-Uratmosphären wegzubekommen. Dann würde man, die kann man jederzeit, also das würde man in den nächsten 10, 15 Jahren, schätze ich mal, kann man diese Hypothesen ziemlich gut überprüfen, indem man eben Transits von solchen kleineren Planeten beobachtet. Das ist auch wieder auf dem Bildchen. Sie haben zum Beispiel einen erdähnlichen Planeten, oder so eine Supererde, und der kreist um irgendeinen Zwergstern, ja. Wenn der jetzt so eine Gashülle hat, können Sie den anschauen im ultravioletten Wellenlängenbereich, so wie Lyman Alpha, also diese Wasserstofflinien, Emissionslinien, und dann haben Sie das Szenario wie von einem Hot Jupiter, heißen Jupiter bei einer riesigen Sonne, für so einen Erdplaneten beim Zwergstern, also den Kontrast von Größe und so weiter. Und Sie können das nachweisen. Und wenn das beobachtet wird, laufend, sage ich mal, dann ist es so, dass das schaut so aus, dass dann viele Planeten ein Problem haben mit diesem Szenario. dann können wir von bei diesem Planeten kann man natürlich kann man abschreiben. Ne? Nur bleibt natürlich zu hoffen, dass es auch andere gibt, dass nicht nur unsere so entstanden sind, sondern dass natürlich auch einige andere überbleiben. Und die natürlich sind dann interessant, dass man die dann danach wiederum natürlich untersucht. Ne? Und wenn
dann irgendwo in der habitablen Zone ja. Planeten, wo man vermutet, dass Leben war, aber es ist schon.
Ja, das ist die Frage. Man hat jetzt außer uns, gibt es glaube ich zwei Planeten oder drei, die in der habitablen Zone um ihren Stern kreisen. Also wo man weiß, sicher Planeten. Es gibt viele von Kepler Kandidaten, so gesehen. Kandidaten. Was heißt Kandidat? Stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt Sie beobachten mit dem Satelliten jetzt einen Stern wie die Sonne und Sie haben in der Distanz von dem in der habitablen Zone sehen Sie mal einen Transit. Jetzt müssen Sie noch einmal wiederum ein Jahr warten, damit Sie den ein zweites Mal sehen und dann noch einmal, damit Sie ihn zumindest dreimal sehen, weil nur ein Transit, das sagt noch gar nichts. Und ja, dann ist schon bald die Mission wieder tot, ne? Also das heißt, es gibt viele solche, wo man weiß, da war irgendwas, ja, aber man hat es nicht dreimal gesehen, weil der Satellit dann nicht mehr da war oder so. Oder man hat noch die Daten nicht wirklich alle analysiert oder also das sind dann Kandidaten. Es könnte auch Sternflecken sein, nehmen wir mal, das ist nicht so einfach. Und die Frage ist dann wieder bei diesen, die man hat, kennt man aber nur wieder den Radius und nicht die Masse. Also ist wieder blöd. Ne? Also sie finden natürlich überall, also ich kann Ihnen auch sagen, dass es auch Wissenschaftler, sie werden viele finden, die was Papers produzieren, die sagen, okay, ich habe den Planeten dort, der ist 1,5 Mal so groß wie die Erde und dann können sie ihm ja quasi eine synthetische Masse geben, damit er schön auf einer Gesteinskurve sich abbildet. Und dann können Sie schauen, ist der habitabel? Und wenn Sie herausfinden, ja, der ist habitabel. Aber das ist eine schöne Spekulation, aber Rechenübung, aber ob das der Realität entspricht, ist es etwas anderes. Da müssen Sie die Masse mal kennen.
Das heißt, die Bestimmung der Masse ist ungleich schwieriger als die Bestimmung des Radius. Ja,
es ist beides nicht so einfach, nicht? Weil auf der einen Seite waren jetzt, man hat eben die Radien bestimmt von Planeten um Sternen, die eben weit weg waren oder nicht so hell. Dann hängt es davon ab mit der Masse, natürlich, wenn der Planet immer kleiner wird und immer weiter weg sein soll, also habitable Zone Sonne ist in 1 AU, da kommen sie gegenwärtig noch nicht hin mit der Masse. Und sogar diese Supererden bei Kepler, die in irgend so sonnenähnlichen Sternen sind, auch diese zwei oder so, die in habitablen Zonen sich befinden, können sie nicht die Masse bestimmen gegenwärtig. Vielleicht in 5 Jahren. Also man wird eben so um 2020 das schon können, auch mit dem European Extremely Large Telescope. Da gibt's eben natürlich Bestrebungen, um diese Doppler-Messungen so präzise zu machen und auch dann die in Schweiz HARPS, diese ESO-Teleskope, wollen immer verbessern. Also bis 2020 sollte das schon möglich sein, natürlich. Das ist das Ziel, nicht? Erdgroße, erdschwere Planeten, zumindest so in habitablen Zonen, wie die Erde sich befindet, zu finden und zu charakterisieren. Und auch Atmosphären natürlich danach mal anzuschauen.
Gibt es weitere Fragen?
Ja.
Bitte. Einen Moment bitte. Mikrofon.
Ich bin Geodät und möchte fragen, ob andere Wissenschaftler als Geophysiker, zum Beispiel der Herr Professor Sünkel, falls er noch forschend tätig ist,
ja.
Es kann ja sein, dass er mit finanziellen Problemen zu sehr abgelenkt wird davon, können da andere Geowissenschaftler eventuell auch aus Deutschland, da soll es in Greifswald eine eigene Universität dafür geben, auch Beiträge zu ihren Forschungen leisten?
Ja, im Prinzip. Ich meine, wie gesagt, ich bin ja auch nicht jetzt der Einzige. Es gibt ja viele Forscher, viele in Österreich, in Wien zum Beispiel auch und eben bei uns im Institut und auch auf Universitäten gibt es natürlich Verbindungen. Na, aber Sie meinen jetzt von den verschiedenen Fächern? zum Beispiel gärende ja, Sie im Prinzip. Ich meine, Leute, die sich so mit den, sag mal, Schwerefeldern und so auseinandersetzen, es geht ja alles auch in solche Richtungen, wie zum Beispiel, wenn Sie sowas haben, wie so Planet aufgebaut, Strukturen, Trägheitssachen und so. Ich meine, Sie haben keinen Satellit dort natürlich, das ist klar.
Ich glaube, den meisten Menschen fehlen die wissenschaftlichen Grundlagen und ich frage mich, ob man da auch Geowissenschaften, ob es genügt, wenn man sich einen Überblick über die Geowissenschaften schafft oder ob man da in die Geophysik schon ziemlich tief einsteigen müsste.
Schwer zu sagen. Ich meine, welche Geophysik und Leute, die sich mit so festen Körpern, also zum Beispiel TLR in Deutschland und so gibt's und in Frankreich, also in Österreich jetzt eher weniger in dem Fall. Also Professor Süngl ist bei uns auch im Institut seine Abteilung.
Ist er noch aktiv?
Ja, ist noch aktiv. Aber die haben doch mehr den Schwerpunkt natürlich Geodäsie, Erdgeodäsie und so. Also es ist nicht auf diese. Es gibt die Bestrebungen auch in unserem Institut zum Beispiel Kollegen, die sich ein bisschen von der Erde wegbewegen, aber dann doch bei Planeten im Sonnensystem, wo man Satelliten hat und dann eben ähnliche Beobachtungsmethoden anbringen kann zum Beispiel, um festzustellen, wie schaut jetzt, ich sage jetzt mal vielleicht der Merkur genau aus oder so. Aber es gibt schon, also in Europa und auch natürlich in USA und in Japan, überall, also Leute, die zum Beispiel den Aufbau von Planeten studieren, also ausgehend von Sonnensystem. Das ist auch in meinem Fall so, dass ich bin jetzt nicht wirklich ein Astronom in dem Fall, ein Astrophysiker, sondern ich habe eigentlich die ersten 12 Jahre in meiner wissenschaftlichen Karriere eher mich mit dem Planeten Mars und Venus und so beschäftigt, also wo wir im Sonnensystem, da gab es noch keine Exoplaneten, nichts. Ich mache so eher vergleichende Planetologie in dem Fall, aber Planetologie nicht jetzt die festen Körper, sondern eben diese Atmosphären und da aber nicht Klimarechnungen, sondern die Hochatmosphären, eben Atmosphärenverluste, was passiert in der oberen Atmosphäre, je nach Strahlung und so weiter, Wechselwirkung von Sonnenwind oder in dem Fall dann Sternwind, Plasma mit dem Planeten, sein Magnetfeld und so. Aber es gibt, also das heißt, diese ganzen Sachen, die wir hier im Sonnensystem, auch bei der Erde in dem Fall lernen, kann man natürlich anwenden oder sind wir natürlich irgendwo, gibt es dann die Gefahr, können Leute sagen, naja, das ist sehr geozentrisch das Ganze, ne? Aber ich meine, man hat da die Erkenntnisse, ne?
Darf ich den Vergleich gleich nur mal bemühen? Bei mir ist das jetzt so hängen geblieben, dass die Unterschiede die Gemeinsamkeiten der gefundenen Exoplaneten größer sind als wie die Gemeinsamkeiten dieser Exoplaneten und der Solarplaneten. Kann man das so sagen?
Ja, kann man so sagen, ja.
Aber, ja. Und kann man das erklären über die Unzugänglichkeit eines erdähnlichen Planets messtechnisch oder muss man davon ausgehen, es ist wirklich,
ich würde mal sagen, jein. Warum ich denn, ich meine, eines ist klar, wie gesagt, wir haben schon vorher jetzt kurz angesprochen, die Schwierigkeit, die man gegenwärtig noch hat, vielleicht eine Erde, sagen wir mal, so Planeten wirklich in der Größen- und Massenordnung in einer astronomischen Einheit, um einen sonnenähnlichen Stern zu detektieren. Das ist ja. Aber was mich jetzt als von der Atmosphäre und von dieser Seite her wundert, ist eben, wie ich schon sagte, wenn wir jetzt zum Beispiel haben Planeten, die nahe an ihrem Stern sind, und da rede ich jetzt von Distanzen von 0,1, 0,2 astronomische Einheiten, das ist wirklich viel näher wie Merkur, dann hätte man immer gedacht, naja, ein Planet, so erdähnlicher Planet, der sollte dann dort nicht wirklich mehr eine Gasatmosphäre haben, ja. Also wie ich das kurz auch ein bisschen so in der Geschichte von dem weil wenn er dort eine hat, dann ist es ja sehr wahrscheinlich, dass Planeten, die dann noch weiter entfernt sind, noch leichter die behalten, als wenn der sie schon nicht wegkriegt. Und deshalb, und wenn man jetzt so wie gesagt, jeden Fass, den man findet, wo man dann danach die Masse entdeckt, von diesen etwas größeren Körpern scheinen so ein Problem zu haben, was ja heißt, dass die alle sehr schnell entstanden sind. Und zumindest zur Zeit haben wir noch keinen anderen gefunden, der ähnlich, vielleicht auch erst später fertig wurde, so ähnlich wie unsere Planeten, wie man uns das vorstellt. Zur Zeit. Wie gesagt, ich sage das nicht, das ist sicher nicht, also Garantie finden wir solche Planeten. Aber ein Trend irgendwo zeichnet sich ab, weil ich meine, warum findet man jetzt die alle so? Das ist nicht jetzt gleich, wie wenn man sagt, ich finde diese heißen Jupiters, weil die finde ich, weil die sind nah am Stern und die anderen werden es auch, wird schon geben, aber die finden wir halt noch nicht. Das ist nicht jetzt vergleichbar in dem Sinn, weil da wäre es eher so, ich finde mal einen, denke ich mal so, okay, ich habe so eine bisschen größere Erde mit so einer Gashülle, aber der nächste hat das nicht mehr vielleicht. Ne? Also das wäre dann eher so vom die Anormalität irgendwo, würde man sich das so vorstellen können. Also es hängt sehr mit, das Ganze scheint sehr zusammenzuhängen, wirklich von der Entstehung dieser Planeten in der extremen Frühphase aus. Das scheint schon den weiteren Evolutionspfad irgendwie so festzulegen. Ja? Also das so kommt mir das vor. Ja?
So, gibt's noch weitere Fragen?
Ja, da.
Eine letzte Frage noch, bitte.
Zu dem Zeitfenster, was wir da gesagt haben. Wir sehen ja, oder von der Erde wissen wir, dass das Zeitfenster wahrscheinlich etliche Millionen Jahre groß ist. Aber wenn man jetzt nach diesen Exoplaneten sucht, dann kann das sein, dass man da jetzt kurz vorher oder lange vor diesem Zeitfenster ist, oder es ist schon vorbei.
Es wurde, weil es jetzt zweimal angesprochen worden ist, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also die Leute, die sich diese Planeten entdecken wollen, wir sind uns ganz klar, dass Zeit und in allen diesen Dingen, wie diese Evolution, dass das eine große Rolle spielt. Zum Beispiel ist eine Mission, die zurzeit studiert wird von der Europäischen Raumfahrtbehörde und im Frühjahr unter Umständen in einer Auswahlphase ist, das heißt Plato, und das sollte, wenn es starten würde, 2022, 2023, das würde jetzt alle Sterne in einer Umgebung von, also sind Tausende, aber alles halt Sterne in 100 Parsec so um die Sonne, also hell genug zum Nachbeobachten, alle Planeten, die einen Transit machen, finden. Und zusätzlich kann das Teleskop zum Beispiel sogenannte Sternseismologie machen, also Schwingungen mittels Schwingungen feststellen, diese Astroseismologie, ich bin jetzt auch kein Experte auf dem Gebiet, aber mit dieser Methode, das hat auch Corot ein Teil, was nicht mit Exoplaneten zu tun war, war eigentlich Astroseismologie, also man möchte den Aufbau der Sterne untersuchen, und da kann man zum Beispiel feststellen, wie alt diese Sterne sind. Und wenn Sie wissen, wie alt ist der Stern, dann wissen Sie natürlich, der Planet sollte das gleiche Alter haben, wenn er nicht einmal von irgendwo anders herkommen ist und eingefangen worden ist, was wahrscheinlich eher unwahrscheinlich ist. Kann es geben, aber sehr unwahrscheinlich. Und dann haben Sie zum Beispiel, die Idee wäre, man hätte mehrere Planeten um ähnliche Sterne, aber die haben unterschiedliches Alter. Also dann könnten Sie so eine Art Evolutionsphasen irgendwie studieren, ne? Aber was für die generelle Evolution von Planetenatmosphären wichtig ist, ist immer diese Frühphase. Bei der Sonne oder an sonnenähnlichen Sternen sind das so die ersten 500 Millionen Jahre, würde ich mal sagen. Also so in der Größenordnung. Und oder 800, so in der Richtung. Da haben Sie diese großen Unterschiede von extremer Aktivität bis zu einer Abnahme von vielleicht 3-4 Mal so stark wie heute. Und das hat dann nicht mehr so einen Effekt auf die Atmosphären. Das heißt, interessanterweise passt es irgendwie so zusammen, dass das genauso die Zeit ist, wo Sie eben danach komplett unabhängig, sage ich mal, von dem, ne, die Leute, die jetzt diese Urbakterien suchen oder auch forschen, die kommen eben auf Datierung von Gesteinen, wo sie diese Fossilen finden, auf 3,8 Milliarden Jahre. Und unabhängig ist das genau der Zeitraum, wo dann, wenn man das so sagt, okay, die Aktivität der Sonne dann nachgelassen hat und auch die Atmosphäre sich irgendwie verändert hat, so ähnlicher wie heute. Ist die Frage, vielleicht gab es vorher auch schon irgendwas Leben, wir finden halt keine Spuren mehr, aber ich bin mir da nicht so sicher. Es sind viele solche Indizien von unterschiedlicher Art, die irgendwie zusammenhängen, meiner Meinung nach. Kann auch falsch liegen da jetzt, aber es ist, irgendwo schaut das so aus, so eine kritische Phase, und das stellt sich natürlich dann die Frage, bei anderen Sternen ist es dann ähnlich irgendwie, oder? Ja.
Man sieht, es bleiben noch viele Fragen offen, und ja, die nächsten Jahre sicher spannend, wie es mit den Exoplaneten weitergeht. Ich danke Ihnen noch einmal herzlich für den Vortrag, für die Diskussion,
fürs Kommen.
Ich möchte noch die nächsten Veranstaltungen hier im Kepler-Salon ankündigen. Kommende Woche, Montag, 15. Juli, mit dem Titel CO2 vom Abgas zum Rohstoff. Es kommt Frau Anita Fuchsbauer, sie ist technische Chemikerin und Gewinnerin des Oberösterreichischen Forscherinnen Award 2013. Und eine Woche später, Montag, 22. Juli, kommt der Philosoph Thomas Moers und beschäftigt sich mit dem Thema All unser Wissen ist Vermutungswissen, vermutlich.
zum Großen.
Das ist naheliegend. Ich möchte noch darauf hinweisen, Sie können sich in die Liste, die dort hinten aufliegt, eintragen. Dann erhalten Sie einen Newsletter und das Programm des Kepler-Salons zugeschickt, das nächste. Es besteht auch die Möglichkeit, dass Sie sich für den Verein der Freunde des Kepler-Salons anmelden. Dieser Verein unterstützt die Aktivitäten des Kepler-Salons und freut sich über Zuwachs. Der Salon ist noch bis 22 Uhr offen. Es gibt wieder Bewirtung durch die Gastronomie Keinzeln, und es würde uns freuen, wenn Sie noch ein bisschen bleiben. Und Dr. Lammer ist vielleicht noch für die eine oder andere Frage erreichbar.
Schon noch,
ja. Guten Abend. Danke.